Sozial-ökologische Transformation ist ja ein Riesenthema. Vom Lohn der Busfahrer über die Daseinsvorsorge bis zum Wohnen. Ganz, ganz viele Facetten. Was ich machen will, ist einmal die sozial-ökologische Transformation aus Sicht der Steuergerechtigkeit. Welchen Beitrag kann die Steuergerechtigkeit zum Gelingen, vor allen Dingen einer sozialen Transformation, leisten? Und warum gelingt es uns seit 20 Jahren im Prinzip da kaum mehr Fortschritte zu erzielen? Und warum ging es eigentlich in der Vergangenheit nicht sogar in die andere Richtung? Und was können wir vielleicht auch tun, dass sich doch etwas zum Besseren ändert? Ich arbeite aktuell fürs Netzwerk Steuergerechtigkeit, bin da Koordinator und befasse mich mit dem Steuersystem in allen Facetten. Habe Ihnen dazu auch unsere jährliche Publikation mitgebracht. Sehr, sehr schwere Kost. Das ganze Steuersystem, die ganzen Fragen der Steuergerechtigkeit auf 50 Seiten kondensiert knapp, nicht ganz leicht zu verdauen. Deswegen gibt es dazu auch noch einen etwas leichter verdaulichen A5-Zettel, wo die wichtigsten Sachen nachvollziehbar sind. Ich weiß nicht, ob es hier im Publikum Anstalt-Fans gibt. Das ist jetzt schon, glaube ich, knapp ein oder zwei Jahre her, diese Sendung zur sozial-ökologischen Transformation. Eine Szene, also Herr Merz in der Diskussion auf dem Raumschiff Enterprise, aus der Zukunft die Botschaft: Wenn Sie die Welt retten wollen, müssen Sie sich entscheiden, entweder eine gerechtere Gesellschaft oder der Kollaps der Welt. Und die Antwort von Herrn Merz: Es muss doch einen anderen Weg geben als soziale Gerechtigkeit. Ganz so schön und lustig wird es heute leider nicht, aber ich versuche es zumindest ähnlich auf den Punkt zu bringen. Hier drei Zahlen zur sozial-ökologischen Transformation aus unserer Diskussion, die wir auch gerade sehr intensiv mit ganz vielen verschiedenen Bündnissen diskutieren. Viele Bündnisse, vor allen Dingen aus dem Klimabereich, die merken, irgendwie geht es mit der ökologischen Transformation nicht wirklich vorwärts. Es gibt Widerstand aus der Bevölkerung und vielleicht müssen wir diese ökologische Transformation auch nochmal neu denken und die Gesellschaft breiter ansprechen, breiter mitnehmen. Vielleicht müssen wir das Soziale in der ökologischen Transformation etwas besser diskutieren. Deswegen gibt es gerade eine ganze Reihe von Bündnissen, wo wir auch gemeinsam darüber diskutieren, wie diese Kombination gelingen kann, wie den Menschen die Angst vor der Transformation genommen werden kann, wie vielleicht auch die Kosten fair verteilt werden. Und trotzdem gibt es einen großen Streit. Es gibt so die urökologische Forderung, die reine ökologische Forderung, einfach zu sagen: Lasst uns den CO2-Preis möglichst schnell erhöhen, lasst uns die ganzen umweltschädlichen Subventionen abbauen und mit den Einnahmen daraus möglichst viel Subventionen für den Umbau finanzieren. Ja, das ist im Prinzip das, was wir jetzt sehen. Die aktuelle Bundesregierung hat ja auch vor, den CO2-Preis etwas schneller zu erhöhen wieder oder die Pause aus der Corona-Krise wieder aufzuholen. Und das ganze Geld mit dem Subventionsabbau geht es nicht so richtig flott vorwärts bisher. Das wird aktuell dann für Subventionen, zum Beispiel für den Heizungseinbau, verwendet. Das hat einen großen Haken, etwas überspitzt. Menschen mit altem Auto in einem schlecht gedämmten Haus auf dem Land, die haben damit ein Problem. Sie sind auf ihr Auto angewiesen, weil es keinen Nahverkehr gibt. Sie haben hohe Heizkosten, weil das große, schlecht gedämmte Haus auf dem Land nicht so ohne weiteres zu sanieren ist. Und die haben ein Problem mit hohem CO2-Preis. Christian Lindner hat dann immer seine Cousine, die irgendwie Krankenpflegerin und mit ihrem Auto irgendwie fahren muss. Aber diese Menschen gibt es tatsächlich, die in so einer Transformation, die rein ökologisch ist, dann verlieren und dann zu Recht auch Angst davor haben. So, dann gibt es deswegen jetzt die Forderung oder auch den Streit, was macht man da? Wäre die erste Idee zu sagen, Klimageld oder Klimaprämie, wie auch immer es genannt wird, im Koalitionsvertrag steht das ja drin, also zu sagen, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung geben wir den Menschen zurück. Genauso könnte man auch die Einnahmen aus dem Abbau der klimaschädlichen Subventionen ja den Menschen zurückgeben. Man könnte sagen, okay, wir machen Diesel teurer, wir machen Fliegen teurer, wir machen Dienstwagen teurer, auch den Dienstwagen der Krankenschwestern machen wir teurer. Aber das Geld, was wir dadurch einsparen oder einnehmen, verteilen wir an alle Menschen zurück. Und dann kommen wir am Ende, das haben wir so ganz grob mal Greenpeace auch berechnet, grob darauf, dass am Ende schon ein bisschen umverteilt wird. Weil arme Menschen fliegen weniger, arme Menschen haben weniger Dienstwagen, arme Menschen haben kleinere Häuser, weniger Swimmingpools zu beheizen. Deswegen ist eine ökologische Transformation, also CO2-Preis, ein Abbau von Subventionen, der das Geld den Menschen zurückgibt, auch gerechter. So, und wenn man jetzt sagt, Klimaprämien, das hat das DIW ja gerade nochmal nachgerechnet, Also der CO2-Preis steigt bis 2030 auf 60 Euro pro Tonne. Und das Geld, was wir davon einnehmen, geben wir den Menschen zurück. Also es sind ungefähr 14 Milliarden Euro, die da reinkommen. Dann könnte jeder Mensch 150 Euro zurückbekommen. Das ist nicht sehr viel, aber es würde bei einigen Menschen zu sehr viel Akzeptanz führen, alleine als Symbol. Das hat man jetzt bei dem 9-Euro-Ticket auch gesehen. Das bewegt nicht die Welt von dem, was man da spart. Aber viele Menschen haben gesehen, dass sie doch echt Geld sparen und auch mal an sie gedacht wurde. Ich glaube, dass diesen Effekt hätte so eine Klimaprämie auch. Würde aber natürlich, wenn man sagt, man gibt jedem Menschen 150 Euro, dann auch an die Wohlhabenderen gehen, die es nicht brauchen, und hat deswegen einen kleinen Umverteilungseffekt, aber hilft dem Menschen mit altem Auto im schlecht gedämmten Haus auf dem Land immer noch nicht genug. So, und das ist, wie gesagt, aktuell die Diskussion, was sollen wir fordern? Wenigstens die Klimaprämie, und reicht das? Und meine Antwort ist, das reicht noch nicht. Ich hatte ja gesagt, die Klimaprämie ist im Koalitionsvertrag versprochen. Aber das Geld im Klima- und Transformationsfonds ist im Prinzip schon verplant und noch nicht so klar, wo dieses Geld herkommen soll. Also die 14 Milliarden Euro sind eigentlich schon verplant. Und die Frage ist, woher kriegen wir dieses Geld, um das auch als Klimaprämie zurückzuzahlen? Und die Klimaprämie ist auf ziemlich wackeligen Füßen aktuell. Deswegen sagen einige in dem Klimabündnis oder auch in den anderen Bündnissen, lasst uns wenigstens das ganz oben auf unsere Agenda setzen und fordern, dass diese versprochene Klimaprämie auch kommt. Das würde auf jeden Fall einen Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit und zu einer sozialeren Transformation leisten, aber eben einen viel zu kleinen. Und deswegen unterstützen wir voll und ganz eine Klimaprämie, aber wir müssen auch zusätzlich uns das Steuersystem angucken. Und da gehört der Subventionsabbau auch dazu. Die meisten Subventionen sind Steuersubventionen. Und da gehören eben aber eine ganze Reihe anderer Sachen dazu, von denen will ich heute ein paar einmal zeigen. Und wir haben berechnet in unserem Jahrbuch, dass wenn man diese Gerechtigkeitslücken im Steuersystem, die es gibt, repariert, dann hätten wir 100 Milliarden Euro mehr, um Steuern zu senken oder ökologische Transformation zu finanzieren oder beides. Ja, also wir könnten mit diesen 100 Milliarden den Heizungsumbau finanzieren und wir könnten gleichzeitig den Menschen mit altem Auto im schlecht gedämmten Haus steuerlich entgegenkommen. Also das ganz grob, worum es heute gehen soll, um diese zusätzlichen 100 Milliarden. Und wir haben die so berechnet, wir haben gesagt, wie war denn das Steuersystem zu Zeiten von Helmut Kohl vor knapp 30 Jahren? Also wenn wir die ganzen Steuergeschenke an die Superreichen aus den letzten 30 Jahren wieder zurückführen würden, dann landen wir bei 100 Milliarden Euro Umverteilungseffekt und zusätzlichen Mitteln für eine sozial-ökologische Transformation. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum Steuern aus meiner Sicht nötig sind. Und ich glaube, auch das war in diesem Anstaltbeitrag dahinter. Wenn der Mensch aus der Zukunft sagt, ihr lauft auf einen Kollaps zu in der Gesellschaft, wenn ihr sie nicht gerechter macht, dann aus zumindest nach meiner Lesart spricht er auch von der Machtfrage. Also wenn das Steuersystem nicht mehr ausreichend umverteilt, wenn Vermögen sich in den Händen von sehr wenigen Menschen konzentriert, dann gefährdet das den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Funktion von Demokratien. Das heißt also dann, diese wenigen Menschen mit sehr viel Vermögen haben entsprechend dann auch Einfluss auf die Demokratie. Vermögen bedeutet dann Macht und Einfluss. Und dann ist es schwierig, diese Ungleichheit, wenn sie einmal da ist, auch wieder wegzubekommen, weil dann die Einflussnahme von Menschen mit hohem Einkommen dem entgegenwirkt. Und deswegen die Empfehlung von dieser Person hier, Regierungen sollten also unfaire Steuerprivilegien, um die es heute gehen wird, beseitigen, verstärkt auf progressive Steuern wie Unternehmens- und Vermögenssteuern setzen. Zur Zeit von Helmut Kohl gab es die Vermögenssteuer noch, sie wurde dann abgeschafft. Und auch die Unternehmenssteuer war zu seinen Zeiten noch ungefähr doppelt so hoch, wie es heute ist. Also im Prinzip jemand, der unsere Position zu 100% teilt. Und bevor ich jetzt gleich in die Steuerdetails und ins Steuersystem eintauche, würde ich ganz gerne mal von Ihnen wissen, eine etwas schwierig zu beantworten, wahrscheinlich kennt diese Position noch niemand, ist aber eine offizielle Position. Kann jemand raten, von wem die ist? Ich löse es mal auf. Das ist die deutsche Bundesregierung, die aktuelle sogar. Aber es kommt nicht aus dem Finanzministerium, leider noch nicht, sondern aus dem Entwicklungsministerium und ist eine Position von einem Abteilungsleiter, der jetzt auch in Rente geht, der das quasi als Abschiedsgeschenk hinterlassen hat. Also wie breit das dann im Ministerium und in der Bundesregierung geteilt wird, sei mal dahingestellt. Aber tatsächlich ist das ein Teil unserer Entwicklungspolitik in der Zukunft hoffentlich. dass also die Entwicklungshilfe Deutschlands auch wirkt in diesem Sinne, um progressive Steuersysteme in der Welt zu verbreiten. Und ich hoffe, irgendwann fällt der Bundesregierung auch auf, dass da einige Hausaufgaben auch noch zu machen sind. So, und jetzt habe ich noch einen zweiten Anschlag auf Sie vor. Also die Frage ist, wie reich sind die reichsten Deutschen? Die Frage ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Und ich habe diese Frage jetzt aus einer Umfrage entnommen, wo regelmäßig abgefragt wird, die Bertelsmann-Stiftung macht das, wo die Menschen gefragt werden, wie ungerecht ist Deutschland? Und dann sollen die Menschen abschätzen, wie ungerecht ist denn das Vermögen verteilt? Ist eine sehr, sehr schwierige Frage und für viele Menschen ganz, ganz schwer, das in Zahlen zu fassen. Und diese Umfrage macht das wie folgt. Sie sagt, stellen Sie sich mal das ganze Vermögen vor und dann überlegen Sie sich, wie viel davon gehört den reichsten 10%, also den reichsten 7 Millionen Erwachsenen, und wie viel gehört der ärmeren Hälfte. Und dann nehmen Sie das, was den reichsten gehört, ja, sagen wir mal, den reichsten gehört alles, 100, und den ärmsten gehört nichts, 0. Dann ist der Unterschied zwischen den reichsten 10 und der ärmsten Hälfte 100. Oder ist alles schön gleich verteilt, den reichsten 10%, denen gehört tatsächlich nur 10% des Vermögens, und den ärmsten 50 gehört 50% des Vermögens, so wäre es ja komplett gleich verteilt, dann wäre der Wert sogar minus 40, ja, also 10 minus 50. Also es kann zwischen minus 40 und 100 quasi alles annehmen. Weil wir von der Gleichverteilung weit weg sind, geht es hier nur bei 0 los. 0 bis 100, das heißt also der Unterschied von dem reichsten 10 und den ärmsten 50, also wie viel Prozent des Vermögens haben die reichsten 10, wie viel haben die ärmsten 50 und dann die Differenz bilden aus den Zweien. Ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schwere Frage. Benutze sie trotzdem, weil das ist im Prinzip die Frage, die die Grundlage ist für unsere Forschung dazu. Und da sehen Sie vielleicht auch mal an der eigenen Anschauung, wie schwierig so eine Umfrage auch zu machen sind und wie wenig belastbar auch die Ergebnisse sind. Ich werde jetzt einfach mal das Ergebnis einblenden. Also 67% Unterschied, damit lagen Sie also perfekt in der Mitte und haben es genau getroffen. Besser vielleicht als die Wissenschaft. Weil die Wissenschaft, die weiß es auch nicht so genau, wie groß das Vermögen in Deutschland ist und wie es verteilt ist, weiß auch keiner so genau in Deutschland. Ist auch nicht so einfach, wenn man jemanden fragt, wie hoch ist das Vermögen in Deutschland, dann sagt das Statistische Bundesamt und die Bundesbank so ungefähr 16 Billionen Euro. Und wenn man Forscher fragt, die sagen ja eher so 20 Billionen Euro. Also die Frage ist, wie viel ist dieses Haus da drüben wert? Ja, da kann einer sagen, ja, für 1 Million, da könnte aber auch 1,5 Millionen, solange es nicht verkauft, kann man es schwer sagen. Oder wie viel ist das Unternehmen von Herrn Schwarz, wie viel ist Lidl wert? Sind es jetzt 30 Milliarden oder 40 oder 50? Das ist immer eine Wertungsfrage, es ändert sich von einem Tag zum nächsten. Also ganz sicher kann man das nie sagen, aber deswegen schwanken eben die Schätzungen so zwischen 16 und 20 Billionen Euro. Und davon haben die reichsten 10% etwa 56%. Sagt der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Und dieser Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der basiert auf einer Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und die haben das mit ihren Befragungsdaten gemacht. Also die haben Menschen befragt, wie hoch ist dein Vermögen? Und dann haben aber die Reichen nicht mitgemacht bei dieser Befragung. Deswegen haben sie noch die Reichenlisten dazugenommen und haben versucht, auch aus Datenbanken Reiche extra zu identifizieren und noch extra zu befragen. Und dann kommen sie auf 56%. Und ich habe ja gesagt, so zwischen 56 und 76, weil es gibt andere Quellen, die die ganz Reichen nochmal ganz anders einschätzen. Das DIW, also aus dieser Befragung und Reichenliste und allem, was sie gemacht haben, haben gesagt, die reichsten 0,1%. Also das sind tatsächlich die Superreichen in Deutschland, die reichsten 70.000 Erwachsenen, also sehr, sehr wenige Menschen. Laut DIW haben so 13-15% des Vermögens. Also jeder 10. Euro knapp gehört denen. Jetzt sagt aber die Boston Consulting Group, also die Vermögensverwalter, die also mit diesen reichen Menschen arbeiten, die sagen, vielleicht sind es auch 28%. Ja, vielleicht ist auch jeder 3. Euro. Also so genau weiß man es nicht, sehr, sehr unsicher, vor allen Dingen, was die reichsten 0,1% so tun. Dafür gibt es sehr wenig belastbare Zahlen. Wie viele Milliardäre es in Deutschland gibt, ist auch nicht so klar. Also es gibt eine journalistische Arbeit, das Manager-Magazin und das Forbes-Magazin, die versuchen, die Milliardäre zu zählen, aber es gibt keine offiziellen Quellen, gibt auch keine guten wissenschaftlichen Arbeiten dazu, die ich bisher, wie viele Milliardäre es gibt, wie groß deren Vermögen ist. Deswegen also relativ wackelig. Und was man total vernachlässigen kann, leider ist das Vermögen der ärmsten Hälfte. Die haben so gut wie gar nichts. Sie haben kein Vermögen, die haben vielleicht ein altes Auto, die wohnen zur Miete, das heißt, sie haben auch kein Immobilienvermögen. Oder wenn sie eine Immobilie haben, dann sind sie so hoch verschuldet, dass das auch nichts wert ist am Ende netto. Sie haben vielleicht ein bisschen Geld auf der Bank, aber haben so gut wie kein Vermögen. Das ist die Hälfte der Menschen. Und die Mittelschicht in Deutschland, die hat ein Vermögen von weniger als 400.000 Euro. Also so ein Haus irgendwo hier im Ruhrgebiet zum Beispiel und ein bisschen Geld auf dem Konto, das ist die Mittelschicht. Und die Mittelschicht und die ärmste Hälfte zusammen, also 90% der Menschen zusammen, haben gerade mal 33% des Vermögens. Also sehr, sehr ungerecht verteilt und vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Haben Sie vielleicht denn spontan eine steuerliche Ungerechtigkeit, wo Sie sagen würden, also das ist im Steuersystem ungerecht? Also eine ganze Reihe und auch sehr spannend. Ich fange mit der übergeordneten Ungerechtigkeit an. Eine Ungerechtigkeit, die so den wenigsten Menschen bekannt ist. Im Prinzip die Zusammenfassung unseres Buches quasi. Das Steuersystem in Deutschland funktioniert so, dass die Mittelschicht relativ viel Steuern und auch Sozialabgaben zahlt. Deutschland ist ein Hochsteuerland. Das veröffentlicht die OECD jedes Jahr. Ja, die OECD macht jedes Jahr eine Studie, wo sie die Steuern und Sozialabgaben für die Mittelschicht in allen OECD-Staaten vergleicht und sagt, also eine durchschnittliche Arbeiterfamilie mit einem durchschnittlichen Einkommen, ein durchschnittlicher Single mit einem durchschnittlichen Einkommen, wie viel Steuern und Sozialabgaben zahlt er in Deutschland, wie viel zahlt er in Dänemark, wie viel zahlt er woanders? Und die OECD kommt immer zu dem Ergebnis, Deutschland ist Hochsteuerland. Als Familie mit Durchschnittseinkommen in Deutschland zahlt man 43% Steuern plus Sozialabgaben im Einkommen. Als Single ist es noch ein bisschen mehr, da sind es knapp 49%. Das hat jetzt zwei ganz große Haken. Und ich würde Sie bitten, wenn Sie irgendwo darüber diskutieren, das immer auch mitzudenken. Deutschland ist nämlich für die Superreichen ein Niedrigsteuerland, weil diese Steuerlast, die sieht bei denen ganz anders aus. Das liegt zum einen an den Sozialabgaben, die sind ja in Deutschland gedeckelt. Also es gibt eine Beitragsgrenze, ab der keine Rentenversicherung, ab der auch keine Krankenversicherung mehr fällig wird. Die ist bei den Superreichen lange überschritten. Also die ersten knapp 8.000 Euro zahlen noch Beiträge und danach nicht mehr. Das heißt, ein Superreicher zahlt genauso viel Sozialbeiträge wie der Mensch mit dem Durchschnittseinkommen. Das ist der erste große Unterschied. Und wenn jemand 1 Million Euro Einkommen hat und davon Sozialabgaben leistet, genauso viel wie der, der 100.000 Euro Einkommen hat, dann ist das natürlich prozentual ein großer Unterschied. Das ist der erste Punkt. Und dann würden ja jetzt alle sagen, ja, der Spitzensteuersatz in Deutschland, der Reichensteuersatz, der liegt doch bei 45%. Wie kann das sein? Friedrich Merz und die CDU sagt, lasst uns einfach den Reichensteuersatz noch ein bisschen erhöhen, vielleicht auf 46% oder 47%, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das Problem ist, dieser Spitzensteuersatz, der gilt für die meisten Superreichen gar nicht, weil Spitzensteuersatz gilt erstmal für Arbeitseinkommen und theoretisch auch für Kapitaleinkommen. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, womit ein Superreicher sein Geld verdient, dann sind das meistens Unternehmen oder Immobilien. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie Immobilieneinnahmen versteuert werden, dann sieht man, man kann eine Immobilie, ein Haus hier in Dortmund besitzen, packt die in eine GmbH, in eine Firmenhülle und diese GmbH zahlt 15% Steuern auf die Mieteinnahmen. Also jemand besitzt ein Mietshaus in Dortmund, tut das in seine GmbH und zahlt auf die Gewinne, die er da erzielt, nur 15% Steuern. Ist so? Das liegt zum einen daran, dass die Nazis 1935 gesagt haben, für Immobilien, Mieteinnahmen entfällt die Gewerbesteuer komplett. Das ist seit 1935 unverändert. Das heißt, Gewerbesteuer entfällt und es werden nur 15% Körperschaftssteuer fällig. Und wenn man dann noch sagt, die Mieteinnahmen, die spare ich an in dieser Firmenhülle, dann bleibt es auch erstmal bei 15%. Das Gleiche gilt auch für Unternehmenseinkommen. Die werden dann normalerweise mit etwa 30% besteuert, Körperschaftssteuer plus Gewerbesteuer. Und dann, wenn man sie anspart, dann gibt es für die Reichen eine steuerfreie Sparbüchse. Und dann wird eben nur diese Unternehmenssteuer fällig. Und weil große Unternehmen einen Teil ihrer Gewinne im Ausland auslagern, dann landet man eben im Schnitt so bei 24-25%. Ja, und wenn man also diese ganzen Effekte zusammenrechnet, haben wir mal gemacht. Wir haben mal so einen typischen Multimillionär nachgebaut mit ein bisschen Immobilien, mit ein bisschen Unternehmenseinkommen, mit einem Geschäftsführergehalt aus dem geerbten Unternehmen und haben für den mal eine Steuererklärung gemacht und kommen eben am Ende auf einen Steuersatz von 21%. und dann noch die Sozialabgaben drauf. Und dann hat er eben mit seinem Millioneneinkommen und seinem 20, 30 Millionen Euro Vermögen am Ende einen Steuer- und Abgabensatz von 24%. Und zwar etwa die Hälfte von dem, was die Durchschnittsfamilie zahlt. Ja, und das wäre mein Wunsch, dass wenn immer irgendwo in der Presse jemand sagt, Deutschland ist Hochsteuerland, dass wir dann immer damit mitdenken. Für die Superreichen gilt das schon seit langem nicht mehr. Das war zu Zeiten von Helmut Kohl völlig anders. Da war die Waage andersrum. Da war der Steuersatz für die Mustermillionäre noch höher als für die Durchschnittsfamilie. Aber das hat sich in den letzten 30 Jahren tatsächlich massiv geändert. Die Superreichen haben ihren Steuersatz mehr als halbiert. Und deswegen gilt das nicht mehr Hochsteuerland für Superreiche, sondern Deutschland ist ein Niedrigsteuerland für die Superreichen. Die Erbschaftssteuer ist da noch gar nicht eingerechnet. Die Erbschaftssteuer ist eine unserer zentralen Forderungen, weil eigentlich alle dagegen sind, dass das so ist, wie es ist. Und ich fasse es mal zusammen, die Absurdität. Die Erbschaftssteuer in Deutschland funktioniert so, dass die erste Million ungefähr ist steuerfrei. Das Familienheim kann man steuerfrei erben. Herr Söder sagt das gerne auch anders. Ja, in Bayern am Tegernsee gilt das nicht immer. Wenn jemand von seiner Uroma oder von seiner Schwibschwagerin ein Haus im Wert von 3 Millionen Euro am Tegernsee erbt, dann wird tatsächlich ein bisschen steuerfällig. Aber das normale Familienheim und die erste Million, die ist meistens steuerfrei, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt. Die meisten Menschen erben überhaupt nichts. 70% erben überhaupt nichts und dann die meisten erben nur so viel, dass es befreit ist. Und dann gibt es knapp 30% der Menschen, die tatsächlich auch was erben und vielleicht Steuern zahlen. Und dann gibt es die Superreichen. Die erben fast die Hälfte. Ja, und das sind 300 Menschen im Jahr, tatsächlich nicht mehr. 300 Menschen, die jedes Jahr mehr als 20 Millionen erben, aber die erben fast die Hälfte. Und diese 300 Menschen sind komplett von der Steuer befreit, faktisch. Also sie haben einen Steuersatz zwischen 0,34 und 2%. Das ist in der Statistik auch nicht ganz eindeutig ausgewiesen, weil diese Steuerbefreiung, darüber wird auch in der Statistik nicht berichtet bisher. Aber es gibt sie und die ist so absurd, dass jemand, der eine Wohnung erbt, hat mir ja schon gesagt, ist steuerfrei. Jemand, der ein Mehrfamilienhaus erbt mit 30 Wohnungen, der zahlt Steuern bis zu 50%, je nachdem, wie hoch der Wert ist und wie das Verwandtschaftsverhältnis ist. Und jemand, der 300 Wohnungen erbt, zahlt gar nichts. 300 genau die Grenze, weil bei 300 sagt dann das Finanzamt, Wohnungen, Immobilien, das ist nur Verwaltung, ist kein Unternehmen, da müsst ihr Steuern zahlen. Aber ab 300 wird aus der Immobilie auf einmal ein Wohnungsunternehmen und Unternehmen sind ja steuerfrei. Und diese 300er-Grenze hat auch der Bundesfinanzhof gesagt, das dürft ihr nicht so machen. Das Verfassungsgericht hat sowieso gesagt, ihr dürft nicht große Vermögen grenzenlos freistellen. Mehrheitlich hat das Verfassungsgericht 2015 gesagt, es darf nicht sein, dass Vermögen unbegrenzt, also Milliardenvermögen steuerfrei vererbt werden dürfen. Das ist ungerecht. Na, der Finanzhof 2019 nochmal gesagt, diese 300-Wohnungen-Grenze, das ist absurd, das darf so nicht sein. Und das Bundesfinanzministerium hat einen Nichtanwendungserlass geschrieben, hat gesagt, diese Rechtsprechung, die wenden wir einfach nicht an. Und deswegen ist das nach wie vor so. Jeder, der das hört, sagt, das kann so nicht sein. Eigentlich sind sich alle einig, selbst die FDP kann eigentlich nicht dafür argumentieren. Es gibt keinen sinnvollen Grund dafür, auch nicht aus einer freiheitlich-liberalen Perspektive. Deswegen haben wir gesagt, das ist eigentlich ein Thema, das muss sich auch in dieser Legislatur mit der FDP in der Regierung noch ändern können. Und das Verfassungsgericht hat das gerade wieder vorgelegt und wird auch Ende diesen Jahres und Anfang nächsten Jahres wieder urteilen und wird wahrscheinlich auch wieder urteilen, dass das so nicht sein kann. Deswegen sagen wir, das wäre auf jeden Fall ein Thema, was sich sehr, sehr schnell ändern müsste. Und haben dann einmal ausgerechnet, jetzt auch wieder zur ökologischen Transformation zurück, wenn wir diese 300 Menschen, die jedes Jahr mehr als 20 Millionen steuerfrei erben, wenn wir die einfach besteuern würden und denen nur 30% wegnehmen, ja, also die kriegen 30 Millionen Euro und wir nehmen ihnen 10 weg. Die kriegen immer noch 20 Millionen Euro, ohne dafür gearbeitet zu haben, geschenkt. Dann hätten wir etwa 10 Milliarden Euro zusätzlich für die Transformation. Das ist ungefähr so viel wie die Klimaprämie. Also wir hätten 10 Milliarden mehr, um sie gerechter einzusetzen. Die Verschuldungsbedarfsprüfung ist genau das, was eben dafür sorgt, dass die 300 Menschen keine Steuer zahlen. Und zwar hat das Verfassungsgericht 2015 gesagt, ihr dürft Vermögen nicht grenzenlos freistellen, aber hat gesagt, aus sozialen Beweggründen ist Steuerfreiheit okay. Also wenn es eine Bedürftigkeit gibt, dann dürft ihr den Menschen die Steuer erlassen. Und dann war der erste Vorschlag aus dem Bundesfinanzministerium damals zu sagen, dann nehmen wir den Hartz-IV-Satz und sagen, da gibt es jetzt eine Grenze. Also Hartz-IV-Vermögen 10-mal den Hartz-IV-Satz, das darf man nicht anfassen. Da ist Bedürftigkeit gegeben, dieses Vermögen bleibt steuerfrei. Dann kam die Unternehmenslobby und hat gesagt, ja, warte mal, wir können die Verschonungsbedarfsprüfung doch auch anders ausgestalten. Und hat dann einen Vorschlag ins Gesetz gebracht, ganz am Ende vom Gesetz, der sagt, also es gibt eine Erbschaft am 30.09.2023. Also ich erbe nächste Woche 300 Millionen Euro. Und ich habe jetzt auf meinem Konto 30.000 Euro. Dann müsste ich eigentlich 100 Millionen Euro Steuern zahlen. Und dann sagt die Verschonungsbedarfsprüfung, wenn du das aus deinem Vermögen vor der Erbschaft nicht zahlen kannst, dann musst du es auch nicht. Also von meinem Vermögen muss ich nur die Hälfte, also 15.000 Euro Steuern zahlen. Von meinem eigenen Vermögen vor der Erbschaft die Hälfte nehmen, um die Steuer zu zahlen und alles andere wird mir erlassen. Das macht natürlich der clevere Reiche. Er sagt, mein Kind wird demnächst 18, hat kein Geld auf dem Konto, dann gebe ich ihm jetzt einfach mal die Hälfte vom Unternehmen jetzt schon steuerfrei. Er hat ja kein eigenes Vermögen, um eine Steuer zu zahlen, ist ja gerade erst 18 geworden, hat noch nicht gearbeitet. Dann kriegt er die 300 Millionen jetzt und die anderen 300 Millionen dann später. Und so ist die Verschonungsbedarfsprüfung eine im Prinzip logische Idee. Wir prüfen auch für Bedürftigkeit und wir wollen ja den Bedürftigen auch nichts wegnehmen durch die Erbschaftssteuer. Ist dann so eine absurde Regel geworden, dass eben jemand, der morgen Multimillionär ist, heute noch als bedürftig zählt und deswegen keine Steuer zahlen muss. Also so ist auch am Ende diese Regelung ins Gesetz gekommen. Wenn wir Unternehmensvermögen besteuern würden, dann müssen wir das Geld aus den Unternehmen nehmen und dann können wir nicht mehr investieren und dann sind Arbeitsplätze gefährdet. Das ist ja das Argument. Und da hat das Bundesverfassungsgericht damals gesagt, könnt ihr ja machen als Gesetzgeber. Um Arbeitsplätze zu schützen, ist ein guter Grund. Dafür dürft ihr Ausnahmen machen. Für kleine, mittelständische Unternehmen dürft ihr das machen, aber nicht für die Milliardenvermögen. Dann hat das Bundesverfassungsgericht damals auch beim Bundesfinanzministerium nachgefragt und hat gesagt, könnt ihr da mal Stellung dazu nehmen? Ist denn das so? Wer denn durch eine Erbschaftssteuer Arbeitsplätze gefährdet? Und der wissenschaftliche Beirat vom Finanzministerium hat gesagt, nö. Wir konnten kein einziges Beispiel finden, wo das jemals ein Problem gewesen wäre. Die OECD hat Studien gemacht, hat Erbschaftssteuer in verschiedenen Ländern verglichen, hat gesagt, es ist umgekehrt. Wenn ihr Erbschaften nicht besteuert und das Kind, der überhaupt kein Unternehmer ist, das Unternehmen bekommt, dann führt das dazu, dass langfristig Innovation und Arbeitsplätze gefährdet sind. Viel besser wäre es, dem Kind das wegzunehmen und dem echten Unternehmer das Unternehmen zu übergeben. Also der, der wirklich unternehmerisch fähig und tätig und willig ist. Und hat in internationalen Vergleichsstudien gesagt, in Ländern, wo die Erbschaftssteuer höher ist, ist die Innovation und die Investition in Zukunft höher. Es ist tatsächlich besser für Arbeitsplätze, die Steuer einzuführen. Und meine Antwort auf diese Frage ist auch nochmal eine zahlenmäßige. Also wenn Sie jetzt sagen, es gibt ein Bewertungsverfahren für die Erbschaftssteuer. Haben wir ja schon gesagt, es ist ganz schwierig zu sagen, wie viel ist das Unternehmen wert. Und das Gesetz sagt, wir können natürlich auch einen Gutachter bezahlen und der kann uns sagen, wie viel das wert ist. Aber ihr könnt es euch auch einfach machen. Nehmt einfach den Gewinn der letzten 3 Jahre und multipliziert den mit 13,75. Das ist der Vervielfältigergrad. Und dann habt ihr den Wert des Unternehmens. Und dann gibt es auch ein paar Abschläge. Meistens kann man sich noch ein bisschen arm rechnen. Im schlechtesten Fall ist das Unternehmen ungefähr 10-mal so viel wert wie der durchschnittliche Gewinn der letzten Jahre. Und auf den 10-fachen Gewinn soll man jetzt 30% Steuern zahlen. Dann sind das 3 Jahresgewinne. Das heißt, das Kind, was dieses Unternehmen erbt, muss es nur 3 Jahre lang schaffen, dieses Unternehmen nicht vor den Baum zu fahren und dann ist die Erbschaftssteuer bezahlt. Und das ist aus unternehmerischer Sicht überhaupt nicht zu viel verlangt. Also jeder normale Unternehmer würde sagen, das 10-fache vom Unternehmen, das zahle ich gerne. Nehme Kredit auf, 7 Jahre lang, bezahle den Kredit zurück und dann gehört das Ding mir. Also jeder normale Unternehmer würde sagen, völlig in Ordnung und das gibt tatsächlich auch aktuell eine Umfrage. Die meisten Unternehmer sagen, diese Ausnahme ist absurd und die muss weg. Und 30% Steuern zahlen ist überhaupt kein Problem für einen Unternehmer. Machen Sie natürlich ungern. Das muss man sich jetzt vorstellen, ein 70- oder 80-jähriger Patriarch, der sein ganzes Leben diesem Unternehmen geopfert hat, vielleicht keine Zeit hatte für die Kinder. Das Unternehmen ist sein echtes Kind eigentlich und der soll jetzt davon ein bisschen abgeben. Das tut ihm natürlich weh und der geht da natürlich auf die Barrikaden. Aber eigentlich aus unternehmerischer Sicht völlig ungerechtfertigt, weil der Gewinn von den letzten 1, 2, 3 Jahren und das ist abbezahlt. Dann sind wir beim Thema Amazon und beim Thema Steueroasen. Wenn man das FDP-Wahlprogramm liest, dann steht da drin, wir sind für Steuergerechtigkeit. Und Steuergerechtigkeit für die FDP heißt, die großen Digitalkonzerne sollen in Deutschland ihren fairen Anteil beitragen, also Steuern zahlen, so wie alle anderen Unternehmen auch. Das war vor 20 Jahren noch nicht so, aber TAC hat auf jeden Fall da einen wesentlichen Beitrag geleistet. Und die globale Debatte war ja so unser Thema über die letzten 20 Jahre. Auch die Journalisten mit ihren ganzen Leaks, die haben alle dazu beigetragen, ja, dass viele, viele Menschen, die sonst mit dem Steuersystem gar nichts zu tun haben oder die eigentlich Steuergerechtigkeit ganz anders sehen, so wie die FDP in ihrem Wahlprogramm, sagen, das kann nicht sein, dass große Konzerne mit den höchsten Profiten ihre Gewinne auch noch am niedrigsten besteuern, das kann nicht sein. Das ist auch für den Buchhändler oder für den Bäckermeister absurd, dass der Bäckermeister oder der Buchhändler höhere Steuern zahlt und dann von Amazon auch noch sein Geschäft kaputt gemacht kriegt. Und dass das kleine und mittelständische Unternehmen, lokale Unternehmen einen Nachteil hat aus steuerlicher Sicht, das kann so nicht sein. Die großen Digitalkonzerne sollten mindestens genauso viel zahlen, eigentlich sogar mehr, weil sie sind viel profitabler, haben viel mehr Geld. Eigentlich müssten die sogar noch mehr zahlen als der Buchhändler und das kleine Unternehmen. So, wie gesagt, 20 Jahre Arbeit ist, glaube ich, angekommen in den meisten Kreisen, dass das ungerecht ist. Geändert hat sich es immer noch nicht. Und wir haben deswegen diese Zahl hier einmal aufgeschrieben und werden die jetzt jedes Jahr mit unserem Jahrbuch neu berechnen und immer wieder vorlegen und der Politik den Spiegel vorhalten mit dieser Zahl, ob sie ihr Ziel erreicht haben. Weil das Problem ist, natürlich sind sich alle einig und sagen, wir müssen was tun. Und dieser Druck war sogar so groß, dass die OECD eine Unternehmenssteuerreform verabschiedet hat. 2021 zum Wahlkampf. BEPS war ein großes Thema. Olaf Scholz in Venedig auf dem Motorboot hat gesagt, die große Steuerrevolution, die internationale Steuerrevolution ist geschafft, ist da. Passend im Wahlkampf verkündet, große Debatte. Und was er damals als Revolution verkündet hat, war diese Zwei-Säulen-Lösung. Das erste Element ist eine Mindeststeuer, die dafür sorgen soll, dass egal, wo der Gewinn hinverschoben wird, immer 15% Steuern fällig werden. Das wäre ein Riesengewinn, Riesenunterschied. Amazon hat seine Gewinne nach Luxemburg verschoben und hat in Luxemburg keine Steuern gezahlt. Obwohl in Luxemburg eigentlich 30% Steuern fällig werden, wie bei uns. Aber Amazon hat es geschafft, in Luxemburg eine Gesellschaft zu schaffen. Das war so ein Twitter. Die waren in Luxemburg nicht steuerpflichtig und in Amerika auch nicht. Die hatten ihren Managementsitz in den USA und waren gemeldet in Luxemburg. Und genau das Gleiche bei Apple in Irland. Die hatten einen Managementsitz in den USA, Sitz in Irland. Und Luxemburg sagt, wir besteuern das Unternehmen da, wo der Managementsitz ist. Und die USA sagt, wir besteuern das Unternehmen da, wo es angemeldet ist. So hat Amazon und Apple geschafft, 0% zu zahlen. Darf jetzt, wenn diese Mindeststeuer dann jetzt Realität wird, nicht mehr so sein. Das Gesetz ist mittlerweile in Deutschland unterschriftsreif, fast verabschiedet. Und das funktioniert tatsächlich auch. Deutschland sagt, wenn ein Unternehmen, was in Deutschland tätig ist, Apple oder Amazon, und wir finden, dass sie irgendwo Gewinne haben, die nicht besteuert werden, weil sie in Irland landen oder in Luxemburg, dann dürfen wir uns die Steuer hier einfach holen. Also wenn weder Irland noch Luxemburg noch die USA die Steuer haben wollen, dann nehmen wir sie uns. So ist dieses Gesetz. Wie gesagt, großer Fortschritt könnte dafür sorgen, dass die großen Digitalkonzerne 15% zahlen, weltweit zumindest. Aktuell, das ist so ein bisschen der Trick an dieser Zahl, aktuell sind es 14,4%. Das steht im Kleingedruckten hier unten drunter, weil die Zahl, die ja eigentlich das politische Versprechen war aus unserer Sicht, ist, dass Apple nicht einfach nur irgendwo diese Steuer zahlt, sondern dass Apple diese Steuer da zahlt, wo auch die Gewinne herkommen. Dass Apple und Amazon ja auch hier in Deutschland einen größeren Beitrag leisten. Also ist wichtig, dass Apple und Amazon mehr zahlen, dass vielleicht diese 14,4% werden vielleicht auch steigern auf 15% oder 16%. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Wären ein paar Milliarden mehr, die sie an Steuern zahlen müssen, aber nicht genug. Und das zweite Element ist mindestens genauso wichtig, nämlich dass Apple diese Steuer nicht einfach in Irland zahlt oder in der Schweiz oder in den Bermudas, sondern in Deutschland, da wo die Gewinne herkommen und am besten auch noch in Afrika und in den Entwicklungsländern, die das Geld noch viel nötiger brauchen als wir. Also da überall, wo diese Konzerne tätig sind, soll diese Steuer anfallen. Dafür gibt es das zweite Element der Reform, eine Neuverteilung der Besteuerungsrechte. Weil bisher ist es so, dass die Besteuerungsrechte im Prinzip da sind, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Auch diese 15% darf sich zuerst das Mutterland des Unternehmens holen. Also die USA darf sich zuerst nehmen und wenn die USA nicht will, dann kann sich Irland nehmen und wenn es Irland auch nicht will, kann sich Deutschland nehmen. Aber natürlich wird Irland sagen, wir sind ja nicht blöd. Und bevor sich Deutschland nimmt, nehmen wir es uns. Und die USA wird sagen, wir sind ja nicht blöd, bevor es Deutschland sich nimmt, nehmen es wir uns. Deswegen wird Deutschland am Ende da nicht so viel kriegen. Ja, weil natürlich die Steueroasen sagen, wir holen es uns zuerst. Deutschland ist quasi als letztes dran. globale Süden, auch Afrika, die sind als letztes dran. Und natürlich, in Deutschland ist der Steuersatz 30% und Amazon wird die Gewinne immer noch nach Irland verschieben, wo sie nur 15% zahlen. Das heißt, da kommt für Deutschland erstmal nicht viel bei rum. Und es wäre tatsächlich wichtig, dass nebenher auch noch die Besteuerungsrechte neu verteilt werden. So, und da sind wir schon genau bei dem Punkt. Im Koalitionsvertrag steht eben, wir wollen diese Mindeststeuer umsetzen. Aber der zweite Teil der Steuerrevolution, der findet sich im Koalitionsvertrag schon nicht mehr. Der würde eben genau die Besteuerungsrechte umverteilen. Und davon wären auch die deutschen Autokonzerne betroffen. Es ist nämlich so, dass das Steuersystem jetzt sagt, wir machen Verrechnungspreise. Also es gibt ein Auto und dieses Auto, das wird zum Teil in China produziert, dann wird in Bangladesch noch ein bisschen was gemacht. Das Gummi für die Reifen kommt aus dem Kongo. Dann gibt es aus ganz vielen Teilen der Welt und das fließt dann alles in das Auto zusammen. Und das Auto kostet dann am Ende 50.000 Euro. Und jetzt ist die Frage, wo fließen diese 50.000 Euro hin? Die fließen zuerst mal an den Autohändler und sagen wir mal, es ist ein BMW. Dann fließt das an BMW in Deutschland. So, und jetzt bezahlt BMW seine eigene Fabrik in Bangladesch und seine eigene Fabrik in China und seine eigene Fabrik im Kongo. Und jetzt ist die Frage, wie viel bezahlt denn jetzt BMW Deutschland an BMW China? Und das kann sich BMW selbst aussuchen. Das sind die sogenannten Verrechnungspreise zwischen BMW Deutschland und BMW China. Die machen dann untereinander einen Vertrag und da schreiben sie dann rein, wie viel Geld jetzt China für die Zulieferung kriegt. Und da gibt es Regeln, wie das passieren muss. Also es muss marktüblich sein, aber die Regeln sind so schwammig, dass da sehr, sehr viel Spielraum ist, dass am Ende eben sehr viel Gewinn in Deutschland bleibt und sehr wenig Gewinn in China und noch sehr viel weniger Gewinn bei den Gummiproduzenten in Kongo. Und deswegen ist jetzt die Idee zu sagen, wir hören auf mit diesem System und sagen, nicht BMW darf entscheiden, wo der Gewinn entsteht und auch nicht Amazon und Apple dürfen entscheiden, sondern wir verteilen diesen Gewinn gerechter nach einem anderen System. Und da ist unser Vorschlag schon seit langem, wir nehmen einfach den globalen Gewinn von BMW, wir nehmen den globalen Gewinn von Apple und Amazon und teilen den auf und gucken einfach, wie viele Mitarbeiter gibt es denn im Kongo und in China und in Deutschland? Wie viele Fabriken gibt es im Kongo, China, Deutschland? Wie viele Kunden kommen aus Deutschland, China, Kongo? Ja, und wir nehmen also die Kunden, wir nehmen die Fabriken und wir nehmen die Mitarbeiter und machen daraus eine Formel und dann kriegt entsprechend der Fabriken, der Mitarbeiter und der Kunden dann jedes Land seinen Anteil von diesem Gewinn. Und da hat die OECD gesagt, weil die Entwicklungsländer das eingefordert haben, das machen wir jetzt. Ist auch ein Riesenmeilenstein, aber die OECD hat gesagt, wir machen das erstmal nur mit einem ganz, ganz kleinen Teil vom Gewinn. Also es ist weniger als 1% am Ende, den verteilen wir immerhin schon mal neu. Immerhin mehr als nichts. Und auch das ist noch schwierig. Der Koalitionsvertrag, wie gesagt, mag das nicht so sehr. Und es muss sich jetzt Ende 2023 noch zeigen, ob das überhaupt kommt und ob das überhaupt klappt. Das ist noch nicht so sicher. Und deswegen werden wir jetzt jedes Jahr berechnen, nicht nur, wie viel Prozent tatsächlich am Ende unterm Strich steht. Ich würde erwarten, das wird nächstes Jahr ein bisschen mehr. Sondern wir berechnen auch im Vergleich zu den Mitarbeitern in Deutschland, im Vergleich zu den Kunden in Deutschland, wie viel des Gewinns wird denn hier besteuert? Und das sind 2021 2,5%. Also sehr, sehr wenig, weil eben ein großer Teil der Gewinne in Irland versteuert wird, ein großer Teil der Gewinne auch in den USA versteuert wird. Rohstoffunternehmen sind von diesen ganzen Regeln ausgenommen. Die Begründung dafür ist, diese Umverteilung der Besteuerungsrechte soll eigentlich zugunsten der Länder gehen, wo die Unternehmen tätig sind. Also bei Amazon und Apple macht das Sinn. Nicht nur da, wo die Konzernzentrale ist, sondern eben auch da, wo Apple iPhones verkauft oder Marktplätze betreibt, da sollen Steuern fällig werden. Das ist bei den Rohstoffen nicht so. Eigentlich sollen die Gewinne aus den Rohstoffen da bleiben, wo die Rohstoffe herkommen. Wir wollen nicht auch noch Gewinne von Rohstoffunternehmen hier in Deutschland versteuern. Die sollen eigentlich da bleiben, wo die Rohstoffe herkommen. Leider landen sie nicht da, wo sie herkommen, sondern in der Schweiz bei den Rohstoffhändlern. Das hat auch mit den Verrechnungspreisen zu tun, weil eben dieser Händler in der Schweiz, wir haben das uns, kann man im Buch auch nachlesen, an einem Beispiel mal angeguckt. Ein belgisches Unternehmen ist in die Schweiz abgewandert, weil sie in Belgien Probleme mit der Steuerbehörde hatten. Die produzieren seit 100 Jahren Kautschuk im Kongo. Also noch vor 100 Jahren der belgische König mit seiner Privatarmee im Kongo einmarschiert, hat sich das Land gekrallt. Eine private Familie, die jetzt in dritter Generation immer noch dieses Land im Kongo besitzt und da Kautschuk abbaut. Und das Unternehmen, die haben so irgendwie 100.000 Mitarbeiter in Afrika und dann gibt es noch 100 Mitarbeiter in der Schweiz. Und komischerweise machen die Unternehmen in Afrika, die Tochtergesellschaften, keinen Gewinn, sondern Verlust. Und die 100 Mitarbeiter in der Schweiz machen einen Riesengewinn. Und das liegt an den Transferpreisen, weil sie sagen, also das Kautschuk wird im Kongo aus den Bäumen gezogen, wird ins Schiff verladen und von dem Schiff nach Singapur gebracht und in Singapur in der Reifenfabrik verkauft, in Asien. Von Singapur dann weiterverteilt. Und zwischendurch sitzt aber jemand in der Schweiz, der ruft bei dem Logistikunternehmen an und sagt, schick mal bitte ein Schiff nach Kongo und wir haben hier einen Kunden in Singapur. Das macht der Mensch in der Schweiz, der vermittelt dieses Geschäft. Und dafür, dass er dieses Geschäft vermittelt, stehen ihm die ganzen Gewinne zu. Nach den derzeitigen Regeln ist der, der am wertvollsten ist für das Unternehmen. Der Kautschukbauer, der macht ja nur Dienstleistungen. Der macht ja nur niedere Handarbeit, das kann jeder. Aber die eigentliche Wert dieses Unternehmens, der entsteht in der Schweiz, weil da sitzen die Menschen, die die Märkte kennen, die verstehen, wie die Lieferungen funktionieren. Deswegen sagt das Verrechnungspreissystem, die Arbeit dieses Schweizer Menschen, die ist 1 Million Euro wert und die Arbeit dieses Menschen im Kongo nur 1.000 Euro. So, und der kriegt dann auch noch 1.000 Euro Gehalt und damit ist dann kein Gewinn im Kongo. Und der Mensch in der Schweiz kriegt irgendwie 200.000 Euro Gehalt und dann bleiben noch 800.000 Euro Gewinn übrig pro Mitarbeiter. Weil das jetzige System sagt, die Wertschöpfung, das ist der Mensch in der Schweiz, der das Telefon in die Hand nimmt. Und genauso ist es auch bei Amazon. Die Mitarbeiter in den Logistikzentren hier in Deutschland, die machen nur Handlanger-Tätigkeiten. Und die eigentliche Wertschöpfung bei Amazon, das ist der Markenname Amazon. Und dieser Markenname, der gehörte einer Briefkastengesellschaft in Luxemburg mit 0 Mitarbeitern. Aber diese Gesellschaft als Eigentümer des Markennamens, die war dafür verantwortlich, dass Amazon so erfolgreich ist. Und deswegen hat die den ganzen Gewinn bekommen und keine Steuern gezahlt. Also das jetzige System guckt, wo wird der Gewinn erwirtschaftet? Und er sagt, das System erlaubt es eben, diesen Unternehmen zu sagen, im Fall von Amazon, da wo der Markenname registriert ist, weil der Markenname ist das Wichtigste, 0 Mitarbeiter, Riesengewinn. Oder im Fall jetzt von dem Kautschuk-Unternehmen, da wo die Händler sitzen. So, das erlaubt das derzeitige System, deswegen landen eben diese Gewinne in der Schweiz. Die Idee ist im Prinzip zu sagen, wir nehmen den globalen Gewinn. Ja, wir wollen nicht den Umsatz besteuern, wir wollen schon den Gewinn besteuern. Und nehmen den globalen Gewinn von Amazon, 30 Milliarden Euro. Und jetzt gucken wir, wie viel Umsatz macht Amazon in Deutschland? 3% oder 10%. Deutschland ist sehr, sehr wichtig für Amazon. Deutschland ist das zweitwichtigste Land nach den USA für Amazon, das zweit- oder drittwichtigste. 10% von allen Einnahmen, die Amazon generiert, sind in Deutschland. Dann sagen wir jetzt, dann soll bitte auch einfach 10% des Gewinns hier besteuert werden. Also ausgehend vom Umsatz, aber den Gewinn. Also wir nehmen 10% vom Gewinn und der ist 30 Milliarden, also 3 Milliarden Euro Gewinn bitte in Deutschland versteuern. Jetzt ist es aber so, Amazon sagt, wenn jemand bei Amazon was bestellt, dann kriegt er die Rechnung aus Luxemburg. Das heißt, die 30 Milliarden Umsatz, die Amazon in Deutschland verdient, die fließen erstmal nach Luxemburg. Und die luxemburgische Gesellschaft zahlt dann den Handlangern in den Logistikzentren irgendwie 3 Milliarden Euro Dienstleistungsgebühr. Das heißt, 27 Milliarden Euro aus Deutschland landen in Luxemburg und da sind dann entsprechend hohe Gewinne drauf. Und 3 Milliarden kommen wieder zurück als Dienstleistungsgebühr und da sind dann auch die Arbeitskosten abzuziehen und dann bleibt am Ende in Deutschland ein Gewinn von 100 Millionen Euro. Und der wird besteuert. Obwohl eigentlich, ja, wenn man das im Verhältnis zum globalen Gewinn setzen würde, wären es 3 Milliarden. Steuerrecht ist in Europa einstimmig. Also wenn in Europa irgendwas Steuerrechtliches beschlossen werden soll, dann muss das einstimmig passieren. Das heißt, wenn Europa sagen würde, Steueroasen sind verboten, dann müsste auch Irland und Luxemburg und Zypern und Malta alle zustimmen. Die stimmen nicht zu, deswegen sind die Regeln so, dass man in der EU unbehelligt Steueroase sein darf, im weitesten Sinne. Der Mindeststeuer von 15% haben sie aber dann, weil der Druck so groß geworden ist, doch zugestimmt. Überhin, also 15% müssen sie demnächst auch nehmen zumindest. Also wenn der Druck zu groß wird, dann ändert sich es tatsächlich. Das hat man in dieser Mindeststeuer gesehen. Aber der Druck hat nicht gereicht, um noch mehr zu erreichen bisher. Und deswegen müssen wir den Druck auch hochhalten. Ja, was kann man denn machen? Eine Antwort ist, das einfach sichtbar zu machen für alle. Das hat bei Amazon funktioniert. Alle Leute haben es gesehen. Dann ist der Druck so groß geworden, dass sich was geändert hat. Jetzt müssen wir den Druck aber auch aufrechterhalten und sagen, dieses Versprechen, was die FDP sich in den Koalitionsvertrag oder auch ins Wahlprogramm geschrieben hat, das müssen wir jetzt auch durchhalten und nicht die Leute mit Versprechen und Steuerrevolution abspeisen, sondern gucken, ob tatsächlich diese Revolution jetzt auch gekommen ist oder nicht. Die zweite Möglichkeit, Druck auszuüben, ist eine Steuerfahndung, die tatsächlich ihre Arbeit macht. Die Steuerbehörden haben theoretisch immer das Recht zu sagen, warte mal, wenn ihr jetzt aus Luxemburg nur 3 Milliarden überweist, aber 27 Milliarden nach Luxemburg gehen, das reicht uns nicht. 3 Milliarden ist uns zu wenig. Diesen Preis, den ihr da untereinander den Amazon Luxemburg mit Amazon Deutschland ausgehandelt hat, der ist nicht marktüblich. Das passt so nicht. Das glauben wir euch nicht. Das können die Steuerbehörden jederzeit sagen und können sagen, nee, wir geben uns mit 3 Milliarden nicht zufrieden, wir wollen mehr. Machen sie aber meistens nicht, weil ihnen dann immer Ärger droht, weil dann Amazon die ganze Abwehrmannschaft auffährt und die Steuerbehörden unterbesetzt sind. Es gibt in Deutschland insgesamt nur 2.483 Steuerfahnder, die dann diesen ganzen Berg von der Erbschaftssteuer über die Unternehmenssteuer zur Einkommenssteuer, zur Umsatzsteuer, also diese 2.400 Steuerfahnder, die sind dem Döner-Imbissbudenbesitzer mit seiner Schwarzgeldkasse genauso auf der Spur wie dem Superreichen oder eher nicht. Also meistens den Superreichen, den schaffen sie nicht, sondern dann behelligen sie eher den Taxifahrer oder den Dönerbudenbesitzer. Also es gibt 10-mal mehr Menschen, die Knöllchen verteilen, als Leute, die Steuern fahnden. Mit einer letzten Studie, die meisten Menschen unterschätzen die Ungleichheit massiv. Und trotzdem haben die meisten Menschen das Gefühl, es geht ungerecht zu. Wenn man sie fragt, werden denn die Gewinne in Deutschland einigermaßen gerecht verteilt, dann sagen 7 von 10 Menschen nein. Die meisten Menschen haben ein Störgefühl, denken, es geht ungerecht zu. Und die 90% der Menschen wünschen die Vermögenssteuer. Menschen wollen, dass mehr umverteilt wird. Aber wenn man dann mal guckt und sieht, das Steuersystem hat sich andersrum entwickelt in den letzten 30 Jahren. Es war unter Kohl noch sehr viel gerechter. Stellt man sich die Frage, ja, warum denn? Und dazu gab es eine ausführliche Studie von der Uni Duisburg. Und die haben sich den SPD-Wahlkampf angeguckt von 2021. Also den Wahlkampf, wo Olaf Scholz die Steuerrevolution ausgerufen hat und wo Norbert Walter-Borjans als ehemaliger Finanzminister und dann SPD-Vorsitzender dafür gesorgt hat, dass Steuern Thema waren im Wahlkampf, was nicht normal ist. Also eigentlich ein Dreamteam. Also ein Norbert Walter-Borjans, der relativ progressive Steuerforderungen zum Thema gemacht hat, einfach weil es ihn persönlich umtreibt. Und Olaf Scholz, wo keiner sagen kann, das ist jetzt der Kommunist schlechthin. Also eigentlich ein Dreamteam für einen Steuerwahlkampf und für eine Umverteilung. Und so war ja auch im SPD-Programm relativ progressiv. Sehr, sehr viele gute Vorschläge. Und Florian Fastenrath und Karl Marx haben Umfragen gemacht und hat mit diesen Menschen dann 2 Stunden über Steuern diskutiert. Auch über den Wahlkampf, auch nochmal das Duell der Kanzlerkandidaten zum Thema Steuern vorgespielt und die Menschen gefragt, was sie denn von dem Wahlkampf mitbekriegt haben und was sie davon denken. Und dann hat sich gezeigt, ja, die Leute sagen, wir wollen eine Vermögenssteuer. Aber sobald irgendjemand sagt, ja, aber die Arbeitsplätze, dann ändert sich die Gruppendynamik ganz schnell und sagt, ja, naja, vielleicht lassen wir es doch lieber besser. Also die Menschen sind ganz, ganz unsicher, die meisten in diesen Gruppen. Ganz wenige würden sagen, sie würden sich an der Steuerdebatte überhaupt beteiligen können. Und dann haben sie auch die Politiker gefragt, die wissen, dass die Bevölkerung sich da sehr unsicher ist. Die wissen auch, dass viele Leute in der SPD, viele Politiker auch sich relativ unsicher sind bei dem Thema. Und sie wissen, sobald sie irgendeinen Vorschlag machen, werden sie von der Presse dafür verbrannt. Als die CDU gerade ihr Grundsatzprogramm den Entwurf vorgestellt hat, gesagt, sie wollen vielleicht diese Verschonungsbedarfsprüfung reformieren. Und sie wollen vielleicht den Spitzensteuersatz erhöhen. Dann war sofort große Medienkampagne, das kann so nicht sein. Und dann haben sie es auch ganz schnell wieder zurückgezogen. Also diese Gegenmobilisierung ist sehr, sehr stark. Die SPD-Politiker haben alle gesagt, sie haben da große Angst davor, großen Respekt davor. Und dann hat sich in diesen Fokusgruppen gezeigt, dass die Menschen unsicher sind und ihre Meinung wechseln und dass am Ende die SPD keine Stimmen verloren hat. Das waren ja die Grünen, die haben damals gesagt, der Steuerwahlkampf hat sie Stimmen gekostet. Also das hat diese Forschung gezeigt, das war nicht so. Also man verliert wegen Steuervorschlägen keine Wahlen, aber man gewinnt sie deswegen auch nicht. Weil die Menschen einfach beim Thema Steuern abschalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich Menschen die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, sich damit zu beschäftigen, ist aber gleichzeitig auch so schwierig. Also eine Situation, wo wir wissen, für eine erfolgreiche Transformation der Gesellschaft müssen wir die Menschen mitnehmen. Also wir müssen die Menschen bewegen, weil Transformation heißt Bewegung. Aber wir müssen den Menschen die Angst davor nehmen. Und dafür brauchen wir soziale Abfederung. Dafür brauchen wir Geld am Ende, um diese Transformation auch zu begleiten und abzufedern. Und dafür brauchen wir am Ende wahrscheinlich neben allen Klimaprämien, die es gibt, eben auch eine Steuerreform. Und eigentlich wird es reichen zu sagen, wir gehen wieder da zurück, wo Helmut Kohl schon mal war. Also wir machen nichts Revolutionäres, nichts Kommunistisches, sondern diese Privilegien der letzten 30 Jahre drehen wir wieder ein bisschen zurück. Aber trotzdem passiert es nicht. Und jetzt die Frage an Sie oder vielleicht auch insgesamt an uns. Was können wir denn tun, dass es sich vielleicht doch ändert?
Welche Ansatzpunkte würden Sie denn setzen?
Wo wir hinwollen oder was wir fordern würden, also wir wollen einmal die Steuerprivilegien abbauen. Das ist das, wo wir uns auch zusammen mit Gerhard Schick von der Finanzwende mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie kommunizieren wir das, wie kriegen wir auch eine Reichweite. Dann haben wir gedacht, da tun wir uns zusammen und haben diese Kampagne Steuerprivilegien kippen entworfen. Da haben wir so 10 Dominosteine. Dann haben wir gesagt, der erste Stein, der fallen muss, ist die Erbschaftssteuer und diese Erbschaftssteuerausnahmen. Weil das der Stein ist, der am wackeligsten ist. Um anzufangen, muss der erste Stein in Bewegung kommen und dieser erste Stein ist die Erbschaftssteuer. Wir hatten gehofft, dass die Koalition sich durchringen kann, in den Koalitionsvertrag das aufzunehmen, diese Ausnahmen nochmal zu prüfen. Ja, die große Ansage in den Koalitionsverhandlungen 2021, als wir dieses Projekt gestartet haben, war ja, wir wollen gegen Steuervermeidung und Steuerausnahmen und Steuerhinterziehung vorgehen. Dann haben wir gesagt, ja, eigentlich ist ja die Erbschaftssteuer die größte Subvention, die größte Ausnahme, denn vielleicht schafft es die rein. Hat nicht geklappt am Ende. Dieser Stein wackelt nach wie vor, aber ist noch weit davon entfernt umzufallen. Ich glaube, der nächste wackelige Stein ist die Immobilienbesteuerung. Im Wahlkampf 2021 haben alle Forschungsinstitute Briefe an die Bundesregierung geschrieben. Die haben alle gesagt, da muss sich was ändern. Also Immobilieneinnahmen werden in Deutschland so günstig versteuert wie in keinem anderen Land. Das ist wirtschaftlich völlig sinnlos. Deswegen fließt so viel Geld irgendwie Bestandsimmobilien in München und in Berlin. Das hilft den Mietern nicht, das hilft den Städten nicht. Und es wäre viel besser, wenn dieses Geld in Windräder oder was auch immer, E-Autofabriken oder wo auch immer hinfließen würde, da wo es wirklich wirtschaftlich Sinn macht. Das wäre, glaube ich, der zweite Stein, der als nächstes fallen sollte. Und dann müsste man auch bei den umweltschädlichen Subventionen noch was machen. Das ist noch ein anderer. Wenn man die abschafft, dann auch für einen sozialen Ausgleich sorgen. Dann wären vielleicht so die drei nächsten Schritte.
Die ganze Steuerdebatte, die dreht sich ja sehr stark eben um die Frage der Verteilung zwischen Arm und Reich und Vermögensverteilung und so weiter. Was bei dieser Debatte Hintergrund gerät, ist, dass mit dieser Konzentration des Vermögens auch eine politische Entscheidungsfreiheit verbunden ist. Und dass also im Grunde genommen die Leute, die jetzt über diese Vermögen verfügen, auch darüber entscheiden, wo unsere gesamtgesellschaftlichen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, wo diese Ressourcen, wie die eingesetzt werden und wofür die eingesetzt werden. Und dass also durch diese Konzentration auf das Privateigentum in wenigen Händen sich dieser Steuerungsmechanismus der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit im Wesentlichen unter dem Gesichtspunkt passiert, wo ist mein Geld am profitbringendsten eingesetzt? Und dieser Steuerungsmechanismus, der hat uns ja jetzt in diese Situation geführt, die wir jetzt auch haben, mit der Klimakrise und so weiter. Also der politische Aspekt müsste da mehr betont werden.
Und deswegen Dank nochmal an den Abteilungsleiter aus dem Entwicklungsministerium, der ja das genau gesagt hatte. Diese Ungleichheit zu bekämpfen, die ist eben so schwierig und aber auch gleichzeitig so wichtig, weil die Reichen sonst das System kapern. Das fängt an, wenn wir sagen, wir wollen den Zucker in Nahrungsmitteln reduzieren, dann geht die Süßwarenindustrie unter Leitung von Hans Riedel aus Bonn dagegen auf die Barrikaden. Oder wenn wir sagen, wir wollen E-Autos einführen oder Grenzwerte für Autos, dann geht Susanne Klatten und BMW dagegen auf die Barrikaden und hat dafür die entsprechenden Druckmittel und die entsprechenden finanziellen Mittel. Also an sehr, sehr vielen Stellen ist Demokratie unmöglich, wenn Macht in so wenigen Händen konzentriert ist. Und deswegen aber auch so schwer, da wieder rauszukommen aus dieser Situation. Weil wir ja versuchen, die Macht und den Reichtum der Reichen und Mächtigen zu begrenzen. Und die sind eben leider reich und mächtig. Und deswegen ist das nicht ganz einfach.